geheilt durch seine Wunden. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24 heißt es nämlich über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Schau, Errettung ist eine Tatsache. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist eine Tatsache. Dass er dort bezahlt hat für all unsere Schuld, ist eine Tatsache. Dass er dort all unsere Krankheiten und Leiden und Schmerzen auf sich genommen hat, ist eine Tatsache. Aber nichtsdestotrotz, damit das in unserem Leben wirksam wird, müssen wir das ergreifen. Errettung fällt nicht einfach auf uns wie so ein reifer Apfel vom Baum. Bumm, was war das? Oh, jetzt bin ich errettet. Ja. Sondern wir müssen es ergreifen. Weihnachten, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ja, so diese Vorweihnachtszeit. Weihnachten ist immer auch das Fest der Geschenke. Und manche sagen, oh, das ist so weltlich, so ungeistlich. Ich finde Geschenke schön, ja. Ich kriege gerne was geschenkt und ich schenke auch gerne anderen was. Manchmal ist es eine Herausforderung, ja, sich Gedanken zu machen. Ja. Was kann ich dem anderen Gutes tun? Was kann ich womit kann ich dem anderen eine Freude bereiten? Ein Geschenk ist nicht etwas, was wir uns verdienen. Dieses ganze Geschenkekonzept ist in dieser Welt teilweise so pervertiert worden, ja? Und Leute schreiben sich auf, Leute machen sich Listen. Okay, wer hat mir dieses Jahr was geschenkt? Was haben die mir geschenkt? Ja? Denn dann muss ich etwas in ungefähr dem gleichen Wert den auch zurückschenken, ja? Und dann, oh, der hat mir auch was geschenkt. Oh, da habe ich ja nun gar nicht damit gerechnet. Aber jetzt muss ich noch was irgendwie für ihn auch finden. Boah, dieser Stress zu Weihnachten. Also das hat nichts wirklich mit Schenken zu tun. Ein Geschenk ist unverdient. Aber nichtsdestotrotz müssen wir, wenn uns jemand was schenken möchte, das in Empfang nehmen. Wir müssen das ergreifen. Wir können es uns nicht verdienen, aber wir müssen es ergreifen. Wir müssen es nehmen. Was Jesus für uns getan hat, kommt nicht automatisch in unser Leben. Sondern wir müssen das genauso ergreifen. Wir müssen das genauso empfangen. Und die Bibel sagt, dass wir das tun durch Glauben. Wir glauben, dass uns das gehört. Wir glauben dem Wort Gottes. Ja? Das Wort Gottes zeigt uns, was uns gehört. Das Wort Gottes zeigt uns, was Jesus für uns getan hat. Wir erkennen das, wir entdecken das und dann ergreifen wir das. Wir glauben dem Wort. Wir glauben dem Wort und dann empfangen wir das. Wir ergreifen das. Wir sagen, danke Herr. Danke Herr, ich empfange das jetzt. Ja, es ist wie ein Scheck, den uns jemand schenkt. Der Scheck nützt überhaupt nichts, solange wir ihn nicht einlösen. Jesus hat am Kreuz den größten Scheck geschrieben, der jemals geschrieben wurde. Ja. Aber es nützt nichts, wenn wir ihn nicht einlösen. So lasst uns ein bisschen mehr über diese Dinge sprechen. Wir haben die letzten zwei Sonntage nicht nur über das Thema Heilung gesprochen, sondern wir haben über Autorität gesprochen, Autorität und Glauben. Und ich hatte das eigentlich nicht vorgehabt, aber der Herr hat mich einfach so geführt, dieses Thema nochmal fortzusetzen. Und ich glaube, das ist deswegen, weil es wichtig für uns ist. Ich glaube, weil Gott uns dadurch etwas sagen möchte, weil Gott uns etwas lehren möchte. Wenn wir uns den Dienst von Jesus anschauen, dann sehen wir, wie Jesus Autorität ausgeübt hat über Dämonen und über Krankheiten. Er hatte Autorität über Dämonen und Krankheiten. Und bevor jetzt wieder jemand sagt, ja, das stimmt, aber das war ja auch Jesus, müssen wir feststellen, er überträgt diese Kraft, er überträgt diese Autorität, die er hatte, direkt an seine Jünger. Lasst mich nochmal rasch diese zwei Stellen euch zeigen. Im Lukas 9, Vers 1 und 2 heißt es, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht. Ihnen gab er das. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Er sagt zu ihnen, Leute, ihr habt jetzt lange genug gesehen, wie ich die Kranken geheilt habe, wie ich sie gesund gemacht habe und ihr macht jetzt das Gleiche. Ihr geht und ihr macht jetzt die Kranken gesund. Und sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten, das ist jetzt Vers 6, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Sie haben genau das getan, was Jesus ihnen gesagt hat. In Matthäus 10 finden wir den gleichen Bericht. Im Vers 1 mit ein bisschen anderen Worten, da heißt es, als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jede Krankheit und jedes Gebrechen. Was für eine Aussage. Und wisst ihr, das setzt sich fort. Es gibt wieder Leute, die sagen, ja, das waren die 12. Danach schickt er 70 andere aus, gibt denen den gleichen Auftrag und sie machen genau das Gleiche. Und danach sagt er, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir die gleichen Werke tun werden. Die gleichen Werke. So ist es nicht eingeschränkt auf einen ganz speziellen elitären Kreis, der diesen Auftrag bekommt. Sondern wenn du sein Nachfolger bist, dann hast du den gleichen Auftrag. Dann sagt er zu uns heute Morgen, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Und dann hat er uns die Ausrüstung auch dazu gegeben. Wir haben es gerade gelesen, die Bibel spricht ja von Vollmacht und Kraft. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich denke, es ist gut, wenn wir das immer mal wieder wiederholen. Vollmacht und Kraft ist nicht das Gleiche. Vollmacht, im Griechischen ist es das Wort Exousia. Steht nicht mehr hier, okay, gut. Vollmacht ist das Wort Exousia und es bedeutet Autorität. Und es bedeutet, oder das kann auch bedeuten, übertragene Autorität. Kraft ist im Griechischen das Wort Dynamis. Dynamis. Wir kennen das Wort Dynamit. Das ist abgeleitet von diesem griechischen Wort Dynamis. Ja, Dynamit hat eine Kraft. Wusstest du das? Ja? Jesus überträgt seinen Jüngern Vollmacht und Kraft. Und ich habe das schon mal gesagt, ein gutes Beispiel für Vollmacht und Kraft ist ein Polizist. Ein Polizist hat als erstes Vollmacht, er hat Autorität, die ihm vom Staat übertragen worden ist. So, er repräsentiert den Staat, er repräsentiert die Regierung. Und deswegen hat er das Recht, er hat Autorität, bestimmte Dinge zu tun. Ein Verkehrspolizist hat das Recht, ein Auto anzuhalten, auch wenn das Auto viel größer und viel stärker ist als er. Aber er macht das erstmal nicht mit seiner Kraft, sondern mit seiner Vollmacht, mit seiner Autorität, die er bekommen hat. Aber wenn das Auto rebellisch ist, der Fahrer rebellisch ist, aus irgendwelchen Gründen nicht anhält, dann kommt Dynamis ins Spiel, dann kommt Kraft ins Spiel. Ja? Dann im äußersten Notfall darf der Polizist zu seiner Pistole greifen. Das ist Dynamis, das ist Kraft. Aber meistens kommt es nicht so weit. Aber die Staatsgewalt wird dafür sorgen, dass der Fahrer dieses LKWs, der nicht angehalten hat, zur Rechenschaft gezogen wird und dass das Konsequenzen für ihn hat. Die Kraft des Staates steht hinter der Autorität des Polizisten. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Und uns ist Autorität übertragen worden und uns ist Kraft übertragen worden. Schau, wenn wir diese beiden Verse, Lukas 9 und Matthäus 10, zusammennehmen. In Lukas 9 sagt Jesus Kraft und oder sagt das Wort Gottes Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Und in Matthäus heißt es, er gab ihnen Vollmacht, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Alle Dämonen und jede Krankheit. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es gibt keinen Dämon und es gibt keine Krankheit, die hier ausgeschlossen ist. Es gibt keinen Dämon und keine Krankheit, die nicht sich dieser Autorität und Macht unterwerfen müsste. Aber wir müssen diese Autorität ausüben. Wir müssen sie ausüben. Manchmal haben wir diese Tendenz, dass wir beten und sagen, oh Herr, mach du doch, mach du doch, mach du doch. Und wir beten für Sachen, wo Gott eigentlich gesagt hat, dass wir es machen sollen. Dass wir Autorität ausüben sollen. Ja? Oh, der Teufel ist so mächtig. Herr, tu doch was gegen den Teufel. Tu doch was gegen den Teufel. Tu doch was. Was soll er machen? Er hat alles schon gemacht. Und er hat uns Autorität gegeben. Wir hatten uns das letzte Mal schon diese Stellen angeschaut. Lasst mich das nochmal ganz kurz euch in Erinnerung rufen. In Epheser 4 heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Wer soll das tun? Wir. Wir geben dem Teufel keinen Raum. Nicht Gott macht das für uns, sondern wir machen das in seinem Namen. In Jakobus 4 heißt es, unterwerft euch dem Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wer soll widerstehen? Wir. Wir widerstehen ihm. Wir widerstehen ihm. Und im 1. Petrus 5, dann ist das Gleiche beschrieben, dass unser Widersacher, der Teufel, umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann heißt es in Vers 9, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wiederum, wer soll widerstehen? Wir. Wir sollen widerstehen. Wir tun das. Wir üben diese Autorität aus, die Jesus uns übertragen hat. Und wie geschieht das? Jakobus sagt es uns hier. Durch den Glauben. Und was passiert, wenn wir ihm widerstehen? Ja, er wird von euch fliehen. Nicht manchmal, nicht ab und zu. Es gibt keine Einschränkung. Du kannst es gerne nachlesen, wenn du möchtest. Es gibt keine Einschränkung. Jakobus sagt, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Er wird nicht manchmal, nicht unter Umständen, sondern er wird. Ja, aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Wir haben das letzte Mal ein Beispiel gelesen, wo es scheinbar nicht funktioniert hat. Und ich möchte euch das nochmal in Erinnerung rufen, im Matthäus-Evangelium Kapitel 17. Da ist von Jesus die Rede, und das heißt, als sie zu der Volksmenge kam, trat ein Mensch zu ihm, zu Jesus, und fiel vor ihm auf die Knie. Und er sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Der Sohn dieses Mannes war krank. Ja, er hatte etwas, was wir vielleicht heute als Epilepsie bezeichnen würden, also als Anfälle gehabt oder irgendwas. Und die Bibel sagt, dass diese Krankheit durch einen Dämon verursacht wurde. Und dann sagt der Mann, und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, Jesus war gerade nicht in der Nähe, ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Sie konnten ihn nicht heilen. Und jemand wird jetzt sagen, siehst du, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus klopft nicht seinen Jüngern auf den Rücken und sagt, ja, das kann schon mal passieren. Ja, manchmal funktioniert es halt, manchmal nicht. Jesus ist verärgert über seine Jünger. Oh, da kann ich doch nichts dafür, wenn der Dämon nicht ausfährt. Meine Güte, Jesus. Vers 18. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Ja? Da traten Jünger für sich allein zu Jesus, denen war das jetzt peinlich, ne? Da traten Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt, wenn ihr Glauben habt. Schau, es ist eine Sache, Autorität zu haben. Aber solange wir keinen Glauben haben an das Wort Gottes, das uns sagt, dass wir Autorität haben, wird uns das nichts nutzen. Weißt du, wenn ich in meinem Auto sitze und ich habe es gerade eilig, ich bin vielleicht sogar ein bisschen ein paar km/h zu schnell unterwegs. Und da steht ein Polizist am Straßenrand mit seiner Kelle und winkt, ja, und zeigt hier, ranfahren. Und aus irgendwelchen Gründen, ja, das ist jetzt so ein bisschen konstruiert, ja, aber aus irgendwelchen Gründen weiß ich, dieser Polizist ist nicht davon überzeugt, dass er wirklich Autorität hat. Der winkt zwar mit der Kelle, ja, aber in seinem Inneren ist er nicht wirklich überzeugt, dass ich anhalten muss. Ja? Er denkt eher, na gut, ich probiere das mal. Ja, vielleicht hält er nicht. Weißt du, und ich gucke auf meine Uhr und sage, ja, heute nicht, tut mir leid. Ich wink ihm zu, tschüss, nochmal aufs Gas. Warum mache ich das? Ich habe einfach keine Angst vor den Konsequenzen. Weißt du, weil er ist sich sowieso nicht sicher, dann wird es keine Konsequenzen für mich haben. Ja? Er wird es einfach akzeptieren, er wird es einfach tolerieren, dass ich da weitergefahren bin. Ja? Und wenn das 2-3 Mal passiert, das 4. Mal, ich sehe den gleichen Polizisten wieder, dann halte ich nicht an, wenn ich Zeit habe. Ja? Warum soll ich mich jetzt mit dem beschäftigen? Ich habe bessere Sachen zu tun. Könnt ihr dieses Bild sehen? Ja. Glauben ist Gewissheit, sagt die Bibel. Glauben ist überzeugt sein. Ich weiß, dass es so ist. Ich wünsche mir nicht, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass ich Autorität habe. Vollmacht habe über alle Dämonen. Und ich weiß, dass die Dämonen das wissen. Und ich lasse sie wissen, dass ich das weiß. Okay? Schau, eines der größten Probleme ist, Leute lesen solche Sachen und sagen dann, ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, aber das hat nicht funktioniert. Bei mir nicht. Ja, gibt andere, bei denen funktioniert es vielleicht, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe euch das letzte Mal diese schöne Geschichte, dieses schöne Zeugnis erzählt von Bruder Hagen. Das werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Du kannst es nachlesen in seinem Buch Ich glaube an Visionen. Oder du hörst dir einfach die Predigt an, die ist auf unserer Webseite inzwischen schon vom letzten Sonntag. Kannst du dir runterladen und nochmal anhören. Da lese ich die ganze Geschichte vor, ja, wie Gott ihn persönlich gelehrt hat, diese Wahrheiten. Ja. Wie er einfach, wie, obwohl er das nicht gesehen hat, nicht wahrgenommen hat, im Unglauben war. An der Stelle, wo er Autorität ausüben sollte über einen Dämon, der eine Krankheit verursacht hat. Und wie Jesus ihn gelehrt hat. Und er brauchte nur einen kleinen Moment, als er das gesehen hatte, brauchte er nur einen kleinen Moment, sich zu korrigieren. Und als er sich korrigiert hatte, und als er es nochmal gemacht hat im Glauben, der Dämon musste gehen. Und der Mann war frei. Vorher hat es dreimal probiert und es ist nichts passiert. Ja? Es kommt nicht durch Probieren, sondern es kommt durch Tun. Lasst uns noch ein paar Beispiele hier entsprechend anschauen. Markus 11. Jesus ist hier wieder unterwegs. Jesus ist wieder unterwegs mit seinen Jüngern in Markus 11. Und als sie am folgenden, ich lese ab Vers 12, und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Bethanien ist ein Ort außerhalb von Jerusalem. Wisst ihr, wer in Bethanien wohnte? Weiß es irgendjemand? Maria und Martha und Lazarus. Ja, diese drei Geschwister, die hatten dort ein Haus und Jesus ist jetzt oft bei ihnen eingekehrt. Wahrscheinlich hatten sie ein größeres Haus. Ja, seine Jünger haben auch dort mit übernachtet. Das war so ein Stück außerhalb von Jerusalem. Und wenn Jesus in Jerusalem war, dann hat er dort immer in Bethanien übernachtet, ist früh mit seinen Jüngern nach Jerusalem gegangen, abends sind sie wieder zurückgegangen, haben dort übernachtet. Als er am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Was ist das? Also erstmal, ich habe gestern Abend noch nachgelesen. Und im Zug, als ich von München her zurückkam, habe ich nachgelesen und studiert. Weil das ist ja eine schöne, merkwürdige Geschichte. Ne? Es steht da, es war nicht die Zeit für Feigen. Jesus erwartet, Feigen zu finden. Als er keine Feigen findet, ist er so sauer, dass er sagt, nie wieder soll jemand von dir Frucht essen. Ja? Schau, die Vegetation dort war völlig anders als bei uns. Weißt du, ein Apfelbaum hat eine bestimmte Zeit im Jahr Äpfel, eine bestimmte Zeit im Jahr Birnen. Es gibt Gegenden dieser Welt, die sind viel, viel fruchtbarer. Joseph Hedgecock hat mal erzählt, dass er in Mexiko immer bei jemandem, immer irgendwo gepredigt hat und hat übernachtet bei einer Familie, die hatten einen Mangobaum im Garten und der hat das ganze Jahr Mangos gehabt. Ja, das ganze Jahr über. Immer wieder neue gewachsen. Die haben ein paar runtergepflückt und immer wieder neue gewachsen. Ja, das ist für uns schwer vorzustellen. So ähnlich war das dort auch. Das war eine sehr fruchtbare Gegend und wenn dort ein Baum nicht seine Blätter verloren hat, dann hatte er üblicherweise auch noch Feigen. Auch wenn die neue Ernte ja, sozusagen noch nicht gewachsen war. So, Jesus sah, aha, der Baum hat Blätter, also sollte er auch Feigen haben. Ja? Feigen von der letzten Ernte sollten da noch dranhängen. Und er stellt fest, er hat nur Blätter. Und dann sagt er, von nun an soll niemand mehr Frucht von dir essen. Wir überspringen jetzt, also er geht jetzt nach Jerusalem, dann haben wir diese Geschichte, wo er die Geldwechsler aus dem Tempel treibt und so weiter. Und dann gehen sie wieder abends zurück nach Bethanien und am nächsten Morgen, jetzt sind wir in Vers 20, am nächsten Morgen gehen sie wieder zurück nach Jerusalem, Vers 20. Und als sie frühmorgens vorübergingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Wow, das ging schnell. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Schau, Petrus hat dieses Konzept von Autorität noch nicht wirklich vollständig verstanden. Oder jedenfalls hat er nicht verstanden, wie weit diese Autorität geht, denn er ist überrascht. Jesus war nicht überrascht. Jesus sagt nicht, oh meine Güte, was ist jetzt mit dem Feigenbaum passiert? Nein. Er hat zu ihm gesagt, von dir isst niemand mehr Frucht. Nächsten Tag ist der Baum verdorrt. Ja, okay, logisch. Logisch. Ja, also wenn der Baum den nächsten Tag Feigen gehabt hätte, das wäre unlogisch gewesen. Aber Petrus ist überrascht. Weißt du, wenn wir denken, wir üben Autorität aus und sprechen zu Dingen und das passiert dann wirklich und wir sind überrascht, dann war das die Gnade Gottes, aber da war das nicht unser Glaube. Denn Glaube weiß, dass es passiert ist, bevor es sichtbar wird. Amen. Glaube ist nicht überrascht, wenn es dann wirklich passiert. Meine Güte, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ja, du Glaubensheld, du. Gott sei Dank für seine Gnade. Petrus erinnerte sich und spricht, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Petrus ist erstaunt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt. Autorität und Glauben. Glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Dem wird es werden. Nicht manchmal, nicht unter Umständen. Es wird ihm werden. Schau, Petrus ist überrascht mit der Geschichte mit dem Baum. Jesus sagt, Junge, das ist noch gar nichts. Ja? Du bist beeindruckt, dass ich zu einem Baum sprechen kann? Du kannst zu einem Berg sprechen. Du kannst zu einem Berg sprechen. Ja. Nun, okay, lasst uns nicht komisch werden. Wir tun jetzt nicht den Thüringer Wald irgendwo in die Ostsee befördern, ja, und machen hier das Thüringer Flachland draus. Das ist nicht, was Jesus gemeint hat. Das würde keinen Sinn machen. Ja? Aber Jesus benutzt das Bild eines Berges, weil ein Berg so massiv ist und weil ein Berg ein riesiges Hindernis sein kann. Und Jesus sagt, wenn dein Problem so groß aussieht wie ein Berg, wenn es so schwerwiegend scheint wie ein Berg, wenn es so unüberwindbar scheint wie ein Berg, wenn du zu diesem Berg sprichst, heb dich und wirf dich ins Meer, verschwinde. Raus aus meinem Weg. Raus aus meinem Leben. Und nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was du sagst. Glauben, dass geschieht, was du gesagt hast. So wird es werden. Autorität. Autorität. Schau, wir haben mehr Autorität bekommen, als den meisten Christen bewusst ist. Und wenn solche Predigten gehalten werden, dann kommt der Teufel ins Schwitzen. Und er wird für alles Mögliche versuchen, um uns abzuhalten, um uns weiszumachen, ja, aber in deinem Fall funktioniert es nicht. Ja? Er wird versuchen, alles Mögliche zu tun, um zu verhindern, dass das wirklich, dass diese Wahrheit in unserem Herzen Wurzeln schlägt. Weil er weiß, dass er keine Kraft hat, etwas zu tun, wenn wir diese Autorität im Glauben ausüben. Er hat dem nichts entgegenzusetzen, weil er völlig entwaffnet und besiegt worden ist von Jesus. So seine einzige Chance, ist uns zu belügen, uns zu betrügen, uns zu verwirren und uns dahin zu bringen, dass uns diese Autorität nicht bewusst ist. Wie der verwirrte Polizist, ja, der sich nicht sicher ist, ob ich jetzt wirklich anhalten muss. So, in der Wirklichkeit gibt es, glaube ich, solche verwirrten Polizisten nicht, aber es gibt viele verwirrte Christen. Autorität. Autorität. Befreundeter Pastor von mir, das ist jetzt schon etliche Jahre her, die hatten also eine illegale, mehr oder weniger illegale Gemeinde in der DDR. Du konntest keine neuen Gemeinden gründen zu DDR-Zeiten. Und nach der Wende haben die sich dann gleich registrieren lassen, offiziell als Gemeinde. Und es kam dann zu einem sehr schnellen Wachstum und sie brauchten Räume. Und was bot sich damals an? Die SED war im Niedergang und die hatten meistens Gebäude mit großen Räumen. So gab es also, irgendein Kulturhaus oder irgendwas. Und das gehörte also früher der SED und irgend so ein SED-Funktionär hatte das dann übernommen und betrieb das dann privat. Ja, da hingen also noch die Bilder und die Symbole, hing da noch alles. Und die Gemeinde kam da zusammen und hat Gottesdienst gemacht. Und die haben dort Jesus erlebt. Und nach einiger Zeit kam dieser ehemalige SED-Funktionär, der in Windeseile jetzt den Kapitalismus gelernt hatte, auf die Idee, diese frommen Leute, die kommen hier so regelmäßig, denen könnte ich doch noch viel mehr Geld abknöpfen, als ich das im Moment mache. Und dann hat er einfach über Nacht die Miete verdoppelt. Und gesagt, okay, ab jetzt zahlt er doppelt so viel. Und mein lieber Freund, der Pastor, der wusste, dass es nicht Gottes Willen, dass ich das Geld, was die Leute Gott bringen, habgierigen ehemaligen SED-Funktionären in den Rachen werfe. Und er hat gesagt, okay, das war's. Ja, Gott wird uns ein anderes Gebäude geben. Und Gott hat ihnen später auch ein anderes Gebäude gegeben. Aber er sagt, als sie nach dem letzten Gottesdienst das Gebäude verlassen haben, hat er gesagt, und in diesem Gebäude wird nie wieder eine Veranstaltung stattfinden. Und weißt du, was passiert ist? Genau das, was er gesagt hat. Der ist pleite gegangen. Die haben das Ding dicht gemacht. Es hat nie wieder dort eine Veranstaltung gegeben. Autorität. Autorität. Möchtet ihr noch ein Beispiel? Dann lasst uns mal in die Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte Kapitel 3. Jesus ist zurückgegangen in den Himmel, er ist jetzt beim Vater. Und die Jünger sind auf der Erde und sie repräsentieren weiter das Reich Gottes. In Apostelgeschichte 3 heißt es ab Vers 1, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Sie waren in Jerusalem, sie gehen zum Tempel. Pass auf, was jetzt kommt. Und ein Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Es war also ein Bettler, der aufgrund seiner Behinderung nicht für sich selber sorgen konnte, kein Einkommen hatte und deshalb betteln musste. Heute würde man ihn als Behinderten bezeichnen. Ja? Das heißt, er war lahm von Mutterleib an. Das heißt, er war gelähmt. Gelähmt. Seit seiner Geburt. Nicht durch irgendeinen Unfall, sondern er war gelähmt von Geburt an. So, das heißt, irgendwelche netten, freundlichen Leute haben ihn dann jeden Tag dorthin getragen. Da hat er gebettelt den ganzen Tag. Und, weiß nicht, abends haben sie ihn dann wieder zurückgetragen oder was. Keine Ahnung. Petrus aber mit Johannes, ich bin in Vers 4, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Was ist das Erste? Petrus erregt die Aufmerksamkeit dieses Mannes. Er sagt, schau mal her. Hey, du, schau mal her. So, jetzt hat er die Aufmerksamkeit. Aber was erwartet dieser Mann? Er denkt, oh, die werden jetzt eine schöne Spende machen oder so. Ja? Heute hat es sich gelohnt, dass ich gekommen bin. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Wichtiger Punkt. Er gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Und pass auf, was jetzt kommt. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Bitte beachte die Redeweise von Petrus. Petrus sagt nicht, lass uns mal für dein Problem beten und dann gucken wir mal, was passiert. Lass uns mal probieren, was Gott tut. Man weiß es nie. Weißt du, es hört sich so schön geistlich an, aber wir tun damit die Verantwortung komplett wieder in Gottes Schoß legen. Ja, wenn nichts passiert, hat nichts mit uns zu tun. Also Jesus, du kannst uns nicht ausschimpfen wie deine Jünger, ja? Beachte die Denkweise von Petrus und Johannes. Petrus sagt, das, was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Was hatte er? Er hatte Autorität im Namen Jesus. Wo hatte er das her? Jesus hatte ihm das verliehen. Jesus hatte ihn damit ausgerüstet. Er hatte Kraft und Autorität im Namen Jesu. Aber er hatte das nicht nur, pass auf, was jetzt kommt's. Seid ihr bereit? Er war sich dessen bewusst. Das ist der entscheidende Punkt. Denn Autorität und Kraft ist allen Gläubigen verliehen. Allen, die seine Nachfolger sind. Aber es nützt uns nichts, solange wir uns dessen nicht bewusst sind. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Wir können nur das geben, was wir haben. Und wir können es nur geben, wenn wir uns bewusst sind, dass wir es haben. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Weißt du, als ich vor vielen, vielen Jahren anfing, zum ersten Mal über diese Dinge zu hören. Ich war so dumm, ich war so unwissend. Und ich habe so viele Sachen ausprobiert im Glauben. Und das meiste hat nicht funktioniert. Und es hat wirklich eine lange Zeit gedauert, bis ich diese Dinge wirklich verstanden habe. Aber Gott sei Dank für den Heiligen Geist, der uns hilft. Gott sei Dank für Männer und Frauen, die uns vorangegangen sind in diesen Dingen und von denen wir lernen können. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und der Mann steht nicht sofort auf. Er steht nicht sofort auf. Wenn wir das gewesen wären, hätten wir vielleicht gesagt, oh, es hat scheinbar nicht funktioniert. Was macht Petrus? Es heißt, er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Er zerrt ihn hoch. Ja. Weiß nicht, was die Leute ringsherum gedacht haben. Weiß nicht, was Petrus in dem Moment gedacht hat. Oh, meine Güte. Was macht er mit dem armen Mann? Weiß er nicht, dass der Mann nicht laufen kann? Was zerrt er an ihm rum? Aber Petrus war überzeugt. Er sagt, das, was ich habe, das gebe ich dir. Er richtet ihn auf und dann heißt es, sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Sofort. Das waren Füße und Knöchel, die noch nie gegangen waren, im ganzen Leben dieses Mannes. Er war noch nie auf seinen Füßen gestanden. Vielleicht war er ein bisschen wackelig. Ja, vielleicht musste man ihn noch ein bisschen stützen. Aber er hatte Kraft in seinen Füßen. Er hatte Kraft in seinen Knöcheln. Und er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Halleluja. Weißt du was? Wenn sowas passiert, dann musst du keine Poster mehr kleben. Für die Veranstaltung. Die Leute kommen zusammengerannt. Und Petrus weiß natürlich, okay, das ist jetzt meine Gelegenheit. Und er fängt an zu predigen. Und er predigt ihnen das Evangelium. Und er benutzt dabei auch die Situation mit diesem Mann. Und er sagt, Leute, wenn ihr euch wundert, was hier passiert ist, was passiert ist mit diesem Mann, lasst es mich euch erklären, warum dieser Mann jetzt gehen kann. Und ich springe jetzt mal zu Vers 16. Da sagt Petrus, und durch den Glauben an seinen Namen, das heißt an den Namen Jesu Christi, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. In dem Namen Jesu ist alle Kraft, ist alle Macht. Und man kann Christen leicht in Begeisterung setzen über diese Tatsache. Und es ist auch ein Grund, begeistert zu sein. Aber Petrus sagt nicht, es war der Name. Er sagt, es war Glauben an diesen Namen. Es war Glauben daran, dass mir diese Macht verliehen worden ist. Amen.
Amen.
Der Name Jesu ist keine Zauberformel. Wir sind nicht bei Harry Potter. Ja, es ist nicht Abracadabra, Simsalabim oder sowas. Ja, es ist wirklich traurig, was Christen manchmal so für Vorstellungen haben. Ja, und das ist ein Zeichen von extremer Unreife. Ja, wenn ein Mann dient in der Autorität Gottes, in der Autorität des Geistes, Leute passen genau auf und schreiben genau, mit welche Worte hat er verwendet. Wie hat er das gemacht? Was hat er gesagt? Schau, es ist nicht die Formel. Es ist nicht die Formel. Es ist Glauben an seinen Namen. Es ist Glauben an die Autorität, die in diesem Namen ist. Das ist, worum es geht. Autorität wird freigesetzt durch Glauben. Die Bibel sagt, dass dieser Name uns verliehen worden ist. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Er ist unser Herr. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Wenn wir sagen, Jesus ist Herr oder Herr Jesus, das ist nicht so sehr einfach eine Anrede. Damals war es zumindest nicht einfach eine Anrede wie Herr Müller, Herr Schulze, Herr Jesus. Ja? Sondern dieses Wort war ein Titel. Ein Titel. Es bedeutet Herrscher. Es bedeutet du Boss, ich nicht. Du Herr, ich Sklave. Du sagst, was gemacht wird, ich mach, was du sagst. Das ist, was in diesem Begriff Herr Jesus drin steckt. Ich gehöre dir. Ich wach früh morgens nicht auf mit dem Gedanken, wozu habe ich heute Lust? Sondern ich wach auf mit dem Gedanken, was möchte mein Herr heute von mir? Ich unterwerfe mich seiner Herrschaft. Und dann, wenn mein Herr mich beauftragt, etwas zu tun, eine Botschaft zu überbringen, einen Auftrag zu erledigen, dann tue ich das nicht in meinem eigenen Namen, sondern tue ich es in seinem Namen. Ja, wenn ich dann irgendwo hinkomme, sage ich hier, mein Herr schickt mich. Und ich soll hier das und das abholen. Und dann geben die mir, was auch immer das ist, nicht, weil ich so ein toller Kerl bin und weil die mich so mögen, und weil die denken, ich sollte das haben, sondern sie geben mir das, weil sie Respekt haben vor meinem Herrn. Und sie geben mir das, weil sie wissen, dass ich in seinem Auftrag gekommen bin, um das abzuholen. Ja? Und heutzutage ist das nicht einfach mal alles so mit Handschlag und Glauben und so weiter und so fort. Heutzutage brauchst du eine Legitimation, ja? Du brauchst einen Ausweis, du brauchst eine Vollmacht. Eine schriftliche, mit Unterschrift und so weiter. Aber könnt ihr dieses Bild sehen? Lasst mich euch noch ein Beispiel. Könnt ihr noch? Ja? Geht's noch? Ja? Dann lasst mich euch noch ein Beispiel anschauen, weil dieses Beispiel so gut ist. Matthäus 8. Hier wird all das, worüber wir gerade gesprochen haben, nochmal total brillant illustriert. Und wenn du es noch nicht vollständig gesehen hast, nachdem wir das gelesen haben, wirst du es sehen. Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Autorität und Glauben. Matthäus 8, da heißt es, als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm. Das war ein römischer Hauptmann. Es war ein hoher Dienstgrad. Trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. In einem anderen Evangelium wird diese Geschichte berichtet, und da heißt es war der Sohn. Damals wurde der Begriff Sohn und Diener teilweise im Wechsel benutzt. Ja, das ist also nicht, wie wir uns das heute vorstellen. Nicht, dass du da, falls du mal darauf stößt, irgendwo durcheinander kommst. Mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Der war also nicht nur gequält, sondern er hat irgendwelche Anfälle oder irgendwas. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Mann richtet sich mit einem Anliegen an Jesus. Jesus sagt, ich komme und heile ihn. Der Hauptmann aber antwortet und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Der Typ ist nicht irgendwie komisch. Für Juden war es eigentlich verboten, in die Häuser von Nichtjuden zu gehen. Der Hauptmann wusste das. Und der Hauptmann sieht zum einen diesen Zusammenhang, und zum anderen, denke ich, wollte auch Jesus keine Schwierigkeiten machen. Ja, die sehen, Jesus kommt jetzt in mein Haus, oder? Die denken, ja, was ist das für ein Typ? Ja. Vielleicht wird er ausgestoßen dann aus der Synagoge oder was, wenn die hören, dass er in meinem Haus war. Er sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das ist die Überzeugung dieses Mannes. Er sagt, du musst gar nicht zu mir kommen. Ich kenne die Macht, ich kenne die Autorität, die du hast und die dir von Gott verliehen worden ist. Ich weiß, wie das funktioniert. Wenn du nur ein Wort sprichst, dann ist mein Diener geheilt, dann ist es erledigt. Und dann erklärt er, wie er zu diesem Wissen kommt. Vers 9. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Ich bin im Militär, ich bin selber Hauptmann und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Dieser Mann wusste, wie Autorität funktioniert. Er wusste, wie Autorität funktioniert. Und er sah, dass Jesus Autorität hatte. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich. Und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele vom Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Dass der Diener gesund wurde in jener Stunde, das wusste der Mann nicht, denn er war ja nicht zu Hause, er war ja bei Jesus. Aber dieser Mann wusste es, der Hauptmann wusste es trotzdem, weil Jesus es gesagt hatte. Das ist Glauben. Geh hin. Dein Knecht ist gesund. Okay. Er wurde gesund in jener Stunde. Dieser Mann hat Autorität verstanden, ihr Lieben. Dieser Mann hat Autorität verstanden. Er sagt nicht nur, ich habe Soldaten unter mir, sondern was sagt er als erstes? Er sagt, ich bin ein Mann unter Befehlsgewalt. Die Soldaten gehorchen mir, weil mir von höherer Stelle, von meinen Vorgesetzten, am Ende vom römischen Kaiser, diese Position, die ich innehabe, innerhalb des Militärs, gegeben worden ist. Ihr Lieben, da ist ein Zusammenhang. Stellt euch vor, ja, ein Mensch wird in einem bestimmten Dienstgrad befördert in der Armee und dann wird ihm gesagt, ja, das ist jetzt hier deine Abteilung. Die sind jetzt unter deinem Befehl. Sagt er, wie jetzt Befehl? Ja, die machen jetzt, was du sagst. Sagt er, echt? Die stehen alle da. Ja. Sagt er, werde ich das mal ausprobieren. Ja. Und dann sagt er, okay, Abteilung, Marsch. Und alle in einem Augenblick heben den rechten Fuß und dann wumm, 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 fangen die an zu marschieren. Und er denkt, wow, ich habe ein Wort gesagt und die fangen an zu marschieren. Das probiere ich gleich nochmal aus. Abteilung, Stopp! Wumm! Der ganze Zug steht. Wow! Abteilung, weggetreten! Alle drehen ein Stück zurück, zur Seite, weg. Wow, das ist ja echt cool. Ja? Das ist ja absolut klasse. Aber ich muss mich ja jetzt auch hier gewissen Zwängen unterwerfen und so weiter und so fort. Das gefällt mir jetzt alles nicht. Und dann zieht er seine Uniform aus und sagt, vielen Dank, dass Sie mir das beigebracht haben. Ja? Und dann geht er nach Hause und dann sieht er, wie Menschen vor ihm so auf der Straße drängeln. Und er denkt, Mensch, das probiere ich jetzt gleich nochmal aus. Abteilung, Stopp! Und was passiert? Nichts, keiner stoppt. Ja? Keiner stoppt. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist passiert? Er hat sich aus diesem System der Autorität rausbewegt. Könnt ihr das sehen? So, es ist nicht nur, dass wir Autorität haben, sondern es ist, dass wir unter Autorität sind. Dass wir unter Autorität sind. Wir haben diese Autorität. Aber wenn wir ständig unter einer Wolke der Verdammnis leben, weil wir wissen, wir sind permanent Jesus ungehorsam. Wir machen unser eigenes Ding. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir tun das, wozu wir gerade Lust haben. Weißt du, was passiert? Wir schießen uns selber ins Knie. Ja? Denn wenn diese Wolke der Verdammnis über uns ist und wir ihm nicht gehorsam sind, werden wir immer auch Zweifel daran haben, dass andere Dinge uns gehorsam sind. Es wird unseren Glauben unterminieren. Es wird unseren Glauben schwächen. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir verdienen uns nicht Autorität durch Wohlverhalten. Ja, ich muss erst alles richtig machen, damit ich Autorität habe. Aber wir hindern unseren Glauben. Und wir beeinträchtigen unseren Glauben. Gibt es auch eine Stelle dazu, aber da komme ich heute nicht mehr dazu, okay? Entspannt euch. Wir unterminieren unseren eigenen Glauben, wenn wir ständig unser eigenes Ding machen. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir unter seiner Herrschaft stehen. Dass die Autorität, die er uns verliehen hat, damit zusammenhängt, dass wir ihn zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. Und wir leben in einer Umgebung, in einer Welt, wo dieses Prinzip von Unterordnung, von Gehorsam absolut missachtet wird und überhaupt keinen Wert darstellt. Der Zeitgeist, in dem wir leben, ist ein Streben nach Unabhängigkeit. Ein Streben nach Unabhängigkeit. Niemand hat mir irgendwas zu sagen. Das ist der Zeitgeist. Ja? Niemand hat mir irgendwas zu sagen. Niemand. Okay? Kannst du dir merken. Niemand macht mir irgendwelche Vorschriften. Ich mache das so, wie ich denke. Ich mache das so, wie ich will. Und wenn ich hier 80 fahren will, dann fahre ich hier 80. Das ist sowieso Blödsinn, dass das Schild hier steht mit 50. Straße ist gerade, da ist keine Kurve, da ist nichts weiter, kein Kindergarten in der Nähe. Warum machen die das blöde Schild hier hin? Die haben mir gar nichts zu sagen. Ja? Keine Musik ab 22 Uhr. Ich mache Musik an, wann ich will. Was bilden die sich ein? Ja? Jedes vierte Wochenende soll ich hier das Treppenhaus wischen. Ich wische das Treppenhaus, wenn ich Lust dazu habe. Ja? Hat mir überhaupt niemand hier irgendwelche Vorschriften zu machen? Kennt ihr diese Einstellung? Ja? Das ist Rebellion. Schau, das ist Rebellion. Rebellion ist in unserer Gesellschaft zu einer Tugend geworden. Die Rebellen werden gefeiert. Wenn du rebellieren möchtest, dann rebellier mal gegen Sünde. Amen. Ja, gegen Sünde in deinem Leben. Rebellion wird als Tugend gefeiert in unserer Gesellschaft, weil das Vertrauen in Autoritäten verloren gegangen ist. Ja, Autoritäten haben Vertrauen missbraucht. Aber das setzt doch das Prinzip nicht außer Kraft. Das setzt doch das Prinzip nicht außer Kraft. Rebellion wird betrachtet als eine Tugend. Weißt du, dass Satan der größte Rebell ist? Er ist der Urvater aller Rebellen. Er war der Erste, der gegen Gott rebelliert hat. Der sich geweigert hat, sich seiner Herrschaft, seiner Autorität, seiner Majestät zu unterstellen. Deswegen ist diese Einstellung erstmal grundsätzlich zutiefst satanisch. Wir finden wahre Freiheit dort, wo wir uns Gott unterwerfen. Dort, wo wir wirklich die Herrschaft Jesu in unserem Leben anerkennen und ausleben. Wo wir uns Gott, Achtung jetzt, böses Wort, unterordnen. Wir ordnen uns Gott unter. Unterordnung ist ein total unpopuläres Wort in unserer Gesellschaft. Ich sage, ja, ich tue mich Gott unterordnen. Na klar, Jesus ist mein Herr. Weißt du, was es heißt, wenn wir uns Gott unterordnen? Es heißt als erstes, wir ordnen uns seinem Wort unter. Wir tun das, was sein Wort sagt. Nicht nur, wenn wir Lust dazu haben. Ja, und Gott kann jederzeit zu mir reden. Ja, was immer er mir sagt. Ja, wirklich. Wusstest du, dass Gott manchmal durch andere Menschen zu uns redet? Wusstest du, dass Gott Menschen in unser Leben setzt als Autoritäten, denen er Verantwortung für uns überträgt und durch die er in unser Leben sprechen möchte? Niemand hat mir irgendwas zu sagen. Denk mal drüber nach. Wer sind die Autoritäten, die Gott in dein Leben gesetzt hat, denen du dich unterordnest, durch die Gott in dein Leben sprechen kann? Du sagst, ja, Pastor, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir sollen alle nach deiner Pfeife tanzen. Weißt du, das ist ein Job, um den ich mich nicht reiße. Ich habe selber genug Baustellen bei mir. Ich brauche deine Baustellen nicht für mein Leben. Aber die Aufgabe als Pastor, als Leiter, schließt ein, dass ich vor Gott Rechenschaft geben muss über das Leben der Menschen, die er mir anvertraut hat. So als Leiter bin ich nicht mehr verantwortlich nur für mein Leben und nicht mehr nur rechenschaftspflichtig für mein Leben, sondern ich bin genauso rechenschaftspflichtig vor Gott, sagt die Bibel, für die Menschen, die er mir anvertraut hat. Ich werde dich nicht zwingen, dich unterzuordnen. Du kannst machen, was du möchtest. Aber betrüg dich nicht selber. Stell dir ernsthaft diese Frage. Wer sind die Leute, wer sind die Leiter, durch die Gott zu dir reden kann? Ja, gibt's schon, echt, ja. Joyce Meyer zum Beispiel, ja. Das ist bequem. Gott darf zu mir reden durch eine Fernsehpredigerin. Ja, kann ich einschalten, ausschalten, wie ich will. Und die weiß nicht, wie ich lebe. Die weiß nicht, inwieweit ich das umsetze, was sie mir gesagt hat. Das ist nicht wirklich eine Beziehung von Verantwortung und Rechenschaft. Schau, das ist das Konzept, über das Jesus hier spricht. Das ist das Konzept, was dieser Hauptmann verstanden hat. Er sagt, ich bin ein Mann unter Befehlsgewalt. Schau, dieses Thema Unterordnung hat direkt mit dem Thema Autorität zu tun. Wenn wir uns Gott unterordnen, dann ordnen wir uns unter die Leiter und unter die Autoritäten, die Gott in unser Leben gesetzt hat. Und dann tun wir das, was er uns sagt. Und dann sind wir in Zuversicht und dann sind wir im Glauben, dass wenn wir in seinem Namen sprechen, dass Dämonen gehorchen müssen, dann wird es uns viel leichter fallen. Ich gehorche meinem Herrn, weil er Autorität über mich hat, und diese Dinge gehören mir, weil er mir Autorität übertragen hat über sie. So, Krankheit muss mir gehorchen. Dämonen müssen mir gehorchen. Berge müssen mir gehorchen. Amen. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Danke, Herr. Dank sei dir. Alle Ehre sei dir allein, Herr. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr. Und weil wir dich lieben, deswegen unterwerfen wir uns deiner Autorität. Wir unterwerfen uns deiner Herrschaft. Wir danken dir dafür, dass du uns Autorität verliehen hast. Vergib uns, wo wir das nicht angewendet haben. Vergib uns, wo wir unseren Glauben, unsere Zuversicht in diese Autorität geschwächt haben, dadurch, dass wir dir nicht gehorsam waren, dadurch, dass wir unser eigenes Ding gemacht haben, dadurch, dass wir das gemacht haben, wozu wir Lust hatten und nicht das, was dir gefallen hat, nicht was du uns gesagt hast. Und jetzt wenden wir uns davon ab, Herr. Jetzt wenden wir uns davon ab. Und wir unterstellen uns neu deiner Herrschaft. Wir unterstellen uns deiner Herrschaft. Und wir unterstellen uns den Autoritäten, die du in unser Leben gesetzt hast. Zu unserem Segen. Zu unserem Guten. Herr, wir machen dir keine Vorschriften mehr, durch wen du zu uns reden darfst. Du entscheidest das, nicht wir. Du entscheidest das, Herr. Wir geben uns dir hin, Herr. Wir wollen deine Repräsentanten sein, Herr. Wir wollen Menschen sein, die genauso sagen wie dieser Hauptmann: Ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Ich tue das, was mein Vorgesetzter mir sagt. Ich tue das, was mein Herr mir sagt. Und deswegen habe ich auch keine Zweifel, dass diejenigen, die unter mir sind, über die mir Autorität übertragen wurde, das tun werden, was ich sage. Halleluja. Alle Ehre sei dir, Herr. Halleluja. Dank sei dir. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen.